Guten Tag und herzlich willkommen zur fünften und besonderen Staffel Bass to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bass to Bass. Alle Episoden dieser Staffel haben wir in unserem Podcast-Studio während der Bass to Bass aufgenommen, die in diesem Jahr im April in Berlin stattfand. Zu Wort kommen wieder namhafte Expertinnen der Busbranche, Vertreter und Vertreterinnen der Politik, von Startups und Technologieunternehmen. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility, Innovation and Leadership und unterstützte mich bereits seit einigen Jahren im Rahmen der Bus2Bus. Wir freuen uns riesig, dass du wieder dabei bist, Tortinia.
Ja, vielen lieben Dank, Kerstin, für diese wirklich herzliche Begrüßung. Ich freue mich ebenfalls sehr, wieder Teil dieser wirklich aufregenden Staffel von Bus to Talk zu sein und gemeinsam mit dir die Welt der Mobilität zu erkunden. Und ich meine, wir haben ja wirklich viel vor in dieser Staffel und ich freue mich drauf, unsere Hörerinnen und Hörer mit spannenden Einblicken und inspirierenden Geschichten zu begeistern.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bus2Talk-Fans, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus2Talk.
Drei, zwei, eins. Willkommen zu einer neuen Folge Bus2Talk. In der heutigen Folge möchten wir eine makroökonomische Perspektive auf das Thema innovative Mobilität werfen. Ganz konkret wollen wir herausfinden, welchen Mehrwert hat denn innovative Mobilität eigentlich für unsere Gesellschaft? Hat sie überhaupt einen Mehrwert? Fragen, auf die unser nächster Gast hoffentlich Antworten haben wird. Die FAZ listet ihn seit 2013 jährlich unter den 30 einflussreichsten Ökonomen in Deutschland. Ich begrüße in diesem Sinne ganz herzlich Herrn Professor Hauker, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Hauker.
Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein kann.
Sie sind tatsächlich nicht nur Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität, sondern auch an der gleichnamigen Uni Direktor für Wettbewerbsökonomie, ein besonderes Fach. Und von 2006 bis 2014 waren Sie zudem Mitglied der Monopolkommission der Bundesregierung. Dazu werde ich Sie auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen ausfragen. Davon 4 Jahre als Vorsitzender und sind zudem Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften sowie Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Also Sie machen ganz schön viel.
Ja, mir ist nicht langweilig.
Das glaube ich. Wie kam denn Ihre Begeisterung für das Thema Wettbewerbsökonomie oder vielleicht auch Volkswirtschaft?
Für die Volkswirtschaftslehre kam das eher indirekt, muss ich zugeben. Ich könnte jetzt lange ausholen, aber ich mach's mal kurz. Ich wollte ursprünglich mal Journalist werden und die Empfehlung, die es damals gab, war, studiere irgendwas Sinnvolles, aber nicht Journalismus. Mhm. Und insbesondere Volkswirtschaftslehre wurde durchaus empfohlen und ich kenne mittlerweile auch relativ viele Journalisten, die Volkswirtschaftslehre studiert haben und so bin ich eigentlich indirekt eher dazu gekommen, aber dann bin ich kleben geblieben an der Volkswirtschaftslehre, weil ich es einfach spannend fand und wie das dann manchmal so ist, dann ändern sich die Pläne und ja, so bin ich irgendwann Professor geworden, das hatte ich nicht geplant, als ich angefangen habe zu studieren, auf jeden Fall.
Und dann die Begeisterung für Wettbewerbsökonomie, weil das ist ja nochmal ein bisschen spezifischer als nur Volkswirtschaftslehre.
Ja, das hat mich stark fasziniert, als ich einen Austausch ja in den USA gemacht habe tatsächlich. Und zum einen natürlich, weil es etwas ist, mit dem jeder schnell was anfangen kann. Ja, jeder kennt Märkte, auf denen er sich bewegt und denkt darüber nach, wie funktioniert das da. Aber sag mal, auf einer eher, ich will nicht sagen philosophischen Ebene, aber auf einer konzeptionellen Ebene ist Wettbewerb natürlich ein tolles Entmachtungsinstrument. Ja, Wettbewerb ist die Idee, dass man nicht abhängig ist von Einzelnen, sondern eine Wahl hat und nicht tun muss, was einer ihm sagt, sondern wenn einem das nicht gefällt, dass man dann sagen kann, dann gehe ich halt woanders hin, letztendlich. Und diese Idee, dass wirtschaftliche Macht, ja, eine Machtanballung auch schlecht ist aus vielerlei Hinsicht und Wettbewerb ein Instrument ist, um solche Machtanhäufungen zu verhindern. Das hat mich irgendwie gefallen. Begeistert und das versuche ich auch meinen Studenten irgendwie beizubringen, dass das irgendwie eine tolle Sache ist.
Und das scheint ja auch erfolgreich zu klappen.
Genau, also es geht wirklich nicht nur darum, dass man sagt, dann ist es alles billiger und die Preise gehen runter, sondern es geht auch wirklich um Fragen, wie kann man verhindern, dass Einzelne zu mächtig werden und dass man Wahlmöglichkeiten hat im Leben.
Und diese Passion haben Sie in Amerika entdeckt, haben Sie gesagt. Wie kam Amerika jetzt da mit ins Spiel?
Ich hatte während des Studiums das Glück, dass ich ein Jahr nach Michigan gehen konnte. Da war ich an der University of Michigan und Amerika hat eine sehr, sehr lange Historie im sogenannten Antitrust. Das war das erste Land der Erde, was Antikartellgesetze geschaffen hat. Und ich hatte einfach einen Lehrer oder einen Professor da, der auch sehr begeistert von dem Thema war und der hat mich dann angesteckt.
So funktioniert das. Und jetzt geben Sie Ihre Begeisterung weiter an Ihre Studierenden.
Ich glaube schon. So ja, ich versuche das zumindest.
Sehr gut. Die Monopolkommission hatte ich ja erwähnt. Sie sind Mitglied oder waren Mitglied in der Monopolkommission der Bundesregierung. Vielleicht erstmal, wie kam es dazu und was genau macht denn die Monopolkommission?
Also ich fange mal hinten an. Vielleicht die Monopolkommission ist ein Beratungsgremium in weiten Teilen zumindest. Das heißt, das Bundeskartellamt in Deutschland, also die Behörde, die eigentlich die Wettbewerbsentscheidungen trifft, also darf eine Fusion stattfinden, wie können wir das Kartell auflösen und so weiter, das ist das Bundeskartellamt und die sind extrem unabhängig, fast wie ein Gericht. Also die Politik kann denen jetzt nicht irgendwelche Vorgaben machen, wie sie bitte entscheiden sollen. Und weil man sich für diese Unabhängigkeit entschieden hat, hat man gesagt, wir brauchen aber doch so ein Gremium, was ein bisschen Auge drauf hat, ob das da alles vernünftig läuft. Und das war die ursprüngliche Idee der Monopolkommission, dass man für den Bundestag alle zwei Jahre einen Bericht schreibt, wie läuft das mit der Wettbewerbspolitik in Deutschland. Und das ist nach und nach ausgeweitet worden, als wir dann die Deregulierung oder Re-Regulierung von Bahn, Telekom, Post und so weiter bekommen haben, Strom. War die Aufgabe auch immer zu sagen, berichtet doch mal alle zwei Jahre, wie sich der Wettbewerb in diesen Bereichen entwickelt, damit die Politik irgendwie eine solide Grundlage hat, letztendlich auf der man Entscheidungen treffen kann. Also es ist eigentlich, würde man sagen, vielleicht so ein Beitrag zur sogenannten evidenzbasierten Politik, also dass man Politik nicht nur aus Bauchgefühlen heraus macht, sondern auch irgendwie eine solide Grundlage hat und die wird häufig von der Monopolkommission erarbeitet im Bereich des Wettbewerbs. Und ich bin da reingekommen, ja, weil das ist ganz normal sozusagen, dass die Personen rotieren in gewisser Weise. Also das Gängige ist, dass man 8 Jahre, so wie ich dann auch 8 Jahre war in der Kommission. Und es ist typischerweise, es sind immer 3 Unternehmensvertreter und 2 akademische Mitglieder, ein Kartellrechtler und ein Ökonom. Und der Ökonom schied dann 2006 aus und die Bundesregierung suchte dann jemanden und ich hatte kurz vorher ein Gutachten gemacht fürs Wirtschaftsministerium tatsächlich zu speziellen Wettbewerbsfragen im Telekom-Bereich und das hat ihnen anscheinend so gut gefallen, dass sie mich dann gefragt haben, ob ich nicht gleich in die Monopolkommission einsteigen will.
Also sie haben mit ihren Fähigkeiten begeistert.
Vielleicht war auch einfach kein anderer da. Auf jeden Fall, ich habe das gerne gemacht, muss ich sagen. Ja, ja. Also ich habe mich gefreut, als die Chance bekommen habe, da auch Politik in kleinem Maße mitzugestalten.
Klar, klar, ein wichtiger Baustein. Wir möchten heute insbesondere über innovative Mobilität für die Wirtschaft und für die Gesellschaft sprechen. Vielleicht fangen wir aber erstmal an, dass Sie uns definieren, was Sie denn unter innovativer Mobilität vielleicht verstehen.
Das ist sehr vielfältig tatsächlich. Innovation muss natürlich etwas Neues sein und da gibt's eine ewige Literatur tatsächlich. Was ist eine Innovation? Was ist nur eine Invention sozusagen? Und wie groß muss die Innovation sein, damit wir es Innovation nennen? Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob uns das so viel weiterbringt. Genau abzugrenzen, hier ist das keine Innovation mehr, da ist es eine Innovation. Letztendlich geht's ja darum, dass man sagt, die Nachfragerinnen und Nachfrager, also die Leute, die gerne mobil in irgendeiner Weise sind, die wollen möglichst preisgünstig, bequem, regelmäßig, verlässlich an Orte gebracht werden. Und da gibt es natürlich vielfältige Innovationen. Manche beziehen sich etwa auf den Antrieb. Das ist jetzt gerade ein großes Thema. Wie können wir klimafreundlicher werden in der Mobilität. Aber auch Fragen natürlich wie die Verlässlichkeit oder die bessere Verknüpfung von auf intermodale Art, dass man sagt, wie kann ich möglichst reibungslos von A nach B fahren. Das ist also vielfältig, die Mobilität. Es können auch ganz neue Fahrzeuge, sag ich mal, sein, wie die Elektroroller, die jetzt auch nicht mehr so neu sind, ja, aber zumindest mal vor kurzem noch relativ neu waren.
Und wo stehen wir hier in Deutschland, wenn es um innovative Mobilität geht? Wie würden Sie den aktuellen Stand bewerten?
Also insgesamt würde ich sagen, wir sind im Bereich der Mobilität und auch in vielen anderen Bereichen haben wir ein bisschen den Anschluss verloren, um ehrlich zu sein.
Wo ganz besonders vielleicht?
Also das ist wir sehen es natürlich beim Automobil, ja, das ist mittlerweile rauf und runter dekliniert, dass wir da jetzt ganz gut aufholen, muss man aber auch sagen, ja, im Bereich der E-Mobilität, aber vielleicht ein bisschen spät das erkannt haben. Das erinnert mich immer ehrlich gesagt so ein bisschen an den Fußball. Also als wir 2014 Weltmeister wurden, da haben wir auch gedacht, so, jetzt ist alles super und jetzt machen wir immer so weiter. Und dann hat man ja gesehen, dieses immer so weitermachen, das hat dann dazu geführt, dass wir zweimal in der Vorrunde ausgeschieden sind bei den nächsten Weltmeisterschaften. Mhm. Ja, und Erfolg macht auch träge schnell. Und wir waren eben immer die besten Autobauer, sage ich mal, so ein bisschen salopp formuliert. Ja, und dann neigt man vielleicht dazu, auch immer zu sagen, wir machen das, was wir können, immer noch besser, sozusagen, aber guckt nicht mehr so richtig viel nach rechts und links. Und dann muss dann Elon Musk kommen und Unternehmen aus China, die plötzlich auf Überholspuren und so vorbeigefahren sind. Ich würde sagen, wir holen schon wieder auf, aber da haben wir den Anschluss verloren. Und in anderen Bereichen sind wir einfach zu, da sind wir nicht mutig genug, würde ich sagen. Ja, man hat dann Riesensorge gehabt, als neue Mobilitätsanbieter in den Markt kommen, dass die irgendeinem ein Stück vom Kuchen wegnehmen könnten. Ja, ob es jetzt sozusagen diese alternativen Taxidienste sind oder auch andere Dienstleistungen, die moderne Sammeltaxen oder sowas, die wir teilweise ja gesehen haben. Es gab immer irgendeinen, der gesagt hat, oh, vielleicht nehmen die mir einen Teil vom Geschäft weg. Das muss ich verhindern, dass die hier auftreten. Und volkswirtschaftlich gesehen ist das systematisch ein Problem, weil diejenigen, die schon da sind, die haben immer eine lautere Stimme als die es noch gar nicht gibt. Wir haben dann, ich sage immer so, das ist der Kollateralschaden der guten Zeit. Wir hatten bis zur Corona-Krise, da lief einfach alles bombig in Deutschland, mehr oder weniger. Und da war es dann wie im Fußball. Wir haben gesagt, lass uns alles so lassen, wie es ist. Ja, und dann haben wir einen Anschluss verloren, leider. Und jetzt müssen wir aufholen.
Das heißt, wie können wir denn ganz konkret aufholen, um innovative Mobilität vielleicht nach vorne zu bringen? Könnte man vielleicht anfangen, damit zu sagen, na ja, vielleicht nehmen wir die Erreichung der Klimaziele als so ein Hauptmotivator dafür, dass wir innovative Mobilität umsetzen. Wäre das eine Möglichkeit?
Das ist sicherlich, das ist momentan auch der stärkste Treiber. Wir sehen das ja ganz konkret. Also ich habe es eben gesagt, der Druck ist im Kessel. Der Verkehrssektor ist der Sektor, der am weitesten entfernt ist von der Erreichung der Klimaziele. Momentan.
Das heißt, konkret haben Sie da Zahlen für mich im Kopf?
Wir hatten jetzt, im März wurden ja Zahlen vorgelegt. Eigentlich hätte der Sektor sozusagen 133 Millionen Tonnen, der Sektor als Ganzes, mit insbesondere motorisierter Individualverkehr. Und wir sind bei 146, aber wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt, wir waren 2010 bei 150. Also da ist in 14 Jahren, 13 Jahren nicht wahnsinnig viel passiert als Ganzes. Stimmt auch nicht ganz, ist schon was passiert. Die ganzen Fahrzeuge sind alle effizienter geworden, in irgendeiner Weise auch klimafreundlicher. Aber die Leute fahren auch mehr, ist das Dilemma. Die sind auch alle mobiler geworden, ja, und haben auch teilweise größere Autos sich zugelegt. Also wir haben viele von sogenannten Rebound-Effekten, ja, wo das alles wieder, die ganzen Vorteile wieder aufgefressen worden sind, sag ich mal so salopp formuliert. Und selbst wenn wir auf 1990 gehen, da hatten wir knapp über 160 Millionen Tonnen im Verkehrssektor. Wenn wir sagen, von 160 zu 146, das ist fast nichts. Und wenn man das mal prozentual anguckt, wir hatten 1990 der Verkehrssektor einen Anteil von 13% am Klimagasausstoß, also CO2-Äquivalente umgerechnet in Deutschland. Mittlerweile sind es über 20%, die der Verkehrssektor ausmacht. Warum? Weil die anderen Sektoren viel schneller letztendlich reduziert haben als der Verkehrssektor. Und ich denke schon, das ist jetzt Druck, der da ist, und Druck führt auch zu Erfindungsreichtum, weil man dann anfangen muss, doch mal nachzudenken, was anders gemacht werden kann.
Spannend, dass Sie das sagen, dass wir uns gar nicht so viel weiterentwickelt haben, ne? Also von 13% auf 20%, vielleicht mitunter nur deshalb, weil die anderen schneller waren, sich anzupassen. Wie können wir denn weniger CO2 im Verkehrssektor umsetzen? Was sind denn Ihre Ideen als Ökonom?
Es gibt natürlich zwei Dinge, die man tun kann, ganz grob gesprochen. Das eine sagt, wir nehmen den ganzen Verkehrssektor wieder zurück und versuchen, jedes einzelne Fahrzeug klimaneutral zu machen, salopp gesprochen. Also wir müssen jetzt, wir haben den motorisierten Autoverkehr, der muss klimaneutral werden. Wir haben den Luftverkehr, gut, das ist vielleicht die ambitionierteste Aufgabe, der muss klimaneutral werden. Wir haben Bus und Bahn und so weiter. Das ist vielleicht am einfachsten, die klimaneutral zu machen. Aber meine Sorge ist, das wird nicht reichen. Wir müssen eigentlich auch zusehen, dass mehr und mehr Mobilität über klimafreundliche Verkehrsträger abgewickelt wird. Also wir müssen wirklich dazu kommen, dass mehr Leute von Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Im Fernverkehr, aber insbesondere auch im Nahverkehr. Die Städte in Deutschland sind nach wie vor vollgestopft mit Autos, muss man sagen. Da müssen wir letztendlich Lösungen finden, dass der sogenannte Modal Split sich ändert, also dass Bus und Bahn signifikant zugewinnen und der Luftverkehr, kann man sagen, das sind Peanuts, das ist irgendwie egal, das ist symbolisch interessant, aber letztendlich ist es der motorisierte Individualverkehr, das, was wirklich den ganz, ganz großen Teil des CO2-Ausstoßes ausmacht.
Das heißt, die Autos müssen weg, mehr Busse auf die Straße.
Genau, also ich habe, ich denke, politisch ist es unpopulär, aber andere Städte sind sehr erfolgreich, zum Beispiel mit einer City-Maut.
Das heißt, wie sieht die ganz konkret aus?
Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. London kennt sicherlich jeder, das ist relativ einfach. Ich glaube, es sind 10 Pfund momentan, die man zahlen muss pro Tag, wenn man in die Innenstadt hineinfährt mit dem Auto.
Mit dem eigenen PKW.
Mit dem eigenen PKW. Stockholm hat ein recht ähnliches Modell. Manche haben das auch noch zeitlich differenziert. Also das granularste System hat Singapur, die schon seit 1975 eine City-Maut haben, also seit 50 Jahren fast zumindest. Da hängt das sehr konkret ab, von wann genau fahre ich. Dann ist es also zwischen 8 und 9 morgens mit Abstand am teuersten, weil da natürlich alles vollgestopft ist in der Stadt. Hängt auch davon ab, was für ein Auto habe ich überhaupt? Ist das ein Elektroauto, dann zahle ich nicht so viel, wie habe ich einen Verbrenner und so weiter. Die machen das extrem granular, aber dafür muss man auch sehr, sehr viel Daten erheben, weil das ja nicht über Mautstellen läuft, sondern alles elektronisch erfasst wird. Weiß ich nicht, ob das so wäre. Ökonomisch gesehen ist es das Beste, muss man sagen. Wenn man sagt, möglichst, wenn wirklich viele reinfahren wollen, dann müssen wir es am teuersten machen, damit die Leute umsteigen auf die anderen Verkehrsmittel. Und ich bin großer Fan, muss ich sagen, von der City Maut, weil zum einen zeigen die Ergebnisse aus London und Stockholm, die haben so ungefähr 20% Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt hingekriegt und die sind fast 1:1 in den ÖPNV umgestiegen, die Leute. Also die bleiben nicht alle zu Hause sitzen, deswegen.
Ja, ja.
Und man hat Geld. Das ist ja der zweite Nebeneffekt. Ja,
als Ökonom freut man sich, dass man dann Geld hat.
Ja, aber wir sehen ja, die Städte sagen, wir haben kein Geld. Wir würden ja gerne den ÖPNV ausbauen, aber woher sollen wir das Geld nehmen?
Klar.
Ja, eine City-Maut schafft eine Einnahmequelle. Ja, dann hat man Geld. Das kann man in den ÖPNV dann stecken.
Ja, also eine ganz praktische und umsetzbare Lösung.
Das ist, die Erfahrung zeigen, das ist nicht wahnsinnig populär, gerade zu Anfang. Das ist, also da gibt es tolle Studien zu Stockholm, da war das am Anfang sehr unpopulär, aber nachher hat sogar die Mehrheit der Bevölkerung zugestimmt, dass sie es behalten wollen, das System, weil sie gemerkt haben, eigentlich ist es viel schöner in der Stadt, wenn nicht so viele Autos rumfahren, beziehungsweise wenn ich wirklich mal in die Stadt fahre, dass ich dann da auch tatsächlich hinfahren kann, im Auto und nicht dauernd im Stau stehe. Also mittlerweile genießt das eine hohe Popularität. Dort, das ist so ein bisschen die Lehre. Man muss den Anfangsschmerz aushalten als Politiker und sagen, das wird unpopulär sein. Ja, man sollte das als Kommunalpolitiker direkt nach der Wahl machen. Ja, dann hat man eine gewisse Zeit, dass die Leute sich dran gewöhnen und nach 4 Jahren sagen, eigentlich ist es ganz gut. Mhm. Wenn man es direkt am Ende der Wahlperiode macht, dann ist die Abwahl nahezu garantiert.
Ja,
also, das ist politisch schwer. Aber, ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass es in Deutschland noch nicht mal eine einzige Stadt gibt, die das als Modellversuch wenigstens mal gestartet hat. Also rund um uns ist es nicht nur Singapur, auch Mailand, Oslo, kleinere Städte wie Trondheim und so weiter haben mittlerweile eine City-Maut. Also das ist ein Ansatz, der in Zeiten knapper Kassen eigentlich, denke ich, attraktiv sein sollte. Mhm.
Ich frage mich halt, ob Deutschland im Vergleich zu all den anderen Nationen, die Sie genannt haben, einfach so eine Autonation ist, dass sich da einfach keiner rantraut, das Auto wegzustreichen oder aus der Innenstadt zu verbannen. Ich meine, Paris hat es jetzt teilweise gemacht, Autos dürfen nicht rein. Mit der City-Maut ist ja nochmal noch ein ganz anderer Aspekt, weil ich sage, jetzt müssen sie halt 10 Euro zahlen, wenn sie rein wollen. kann, also glauben Sie wirklich, dass das funktionieren kann in Deutschland mit der Bevölkerung?
Ich denke, das könnte funktionieren, wenn man die Nerven hat, 2-3 Jahre durchzuhalten, bis die Leute merken, dass es eigentlich ganz schön ist. Mhm. Sowohl die Leute, die in der Stadt wohnen, klar, die freuen sich, das sieht man, gibt's schöne Untersuchungen auch, die sobald eine Straße verkehrsberuhigt ist, steigen da die Immobilienpreise. Das heißt also eigentlich jeder, der ein Eigenheim hat, müsste für die Verkehrsberuhigung seiner Straße sein, weil das den Wert seiner Immobilie steigert. Also die Leute sollte man ruckzuck einfangen. Mhm. Und auch die Anwohner beschweren sich selten, dass die Straße verkehrsberuhigt wird. Also das ist nicht unbedingt so, dass die Leute, die in der Stadt wohnen, mehr Autoverkehr gerne hätten in der Stadt. Die wollen eigentlich typischerweise weniger Autoverkehr. Und von daher gibt es natürlich diejenigen, die nicht direkt in der Stadt waren, sagen, hu, dann ist es umständlicher reinzukommen. Und deswegen muss man zwei Dinge tun. Man muss dann tatsächlich das ÖPNV-Angebot attraktiver machen. Das heißt also nicht nur günstiger, sondern auch eine höhere Frequenz, stärker ausbauen, mehr an die Tagesrandzeiten ran. Und dann merkt man aber auch, wenn ich natürlich dann doch mal sage, ich muss wirklich dringend hinfahren, ist es natürlich auch für die angenehmer, wenn sie sagen, da ist jetzt Stadt nicht ein Riesenstau in der Stadt, sondern ich kann da tatsächlich mal hinfahren.
Also eigentlich brauchen wir ein besseres und positiveres Narrativ dahingehend zu sagen, na ja, es ist ja ein Vorteil für alle, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt.
Es ist ja so wie mit vielen Dingen im Leben. Am Anfang hat man so ein bisschen Angst vor Dingen und wenn man es dann macht, dann merkt man, so schlimm ist gar nicht. Ja, und man merkt, es ist eigentlich auch ganz schön. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Maßnahmen. Irgendwie hat man am Anfang Sorge, was alles passieren könnte. Und da sind wir vielleicht besonders gut drin, in Deutschland immer Sorge zu haben, was alles schieflaufen könnte. Mhm. Und da merkt man, so schlimm ist das alles gar nicht.
Ja.
Und da wäre ich ganz, das wäre wirklich gut, wenn eine Stadt mich mal vorpreschen würde, so ein Präzedenzfall schafft. Und am besten wäre es dann, die würden das auch noch gut machen. Ja, also dass andere sagen, guck mal, das klappt doch in, ich weiß nicht, wo in Stadt XY, lass uns das doch auch probieren. Weil so funktioniert das ja häufig. Wenn man sieht, irgendwas klappt irgendwo gut, dann sagen andere, ach, dann machen wir das auch so. Mhm. Aber einer muss den Stein ins Wasser werfen. Klar. Und ich würde sagen, da ist auch ein bisschen eine Aufgabe fürs Verkehrsministerium zu sagen, warum loben wir nicht mal auch Geld aus, und sagen, wir finanzieren mal Modellprojekte. Die Städte, die mutig genug sind, die können das ausprobieren und dann können die anderen davon lernen. Und
also weil das sind ja Modellprojekte, die in der Umsetzung einfach auch gute Beispiele sind, und damit sich das dann multipliziert.
Genau, das ist die Hoffnung.
Mhm. Jetzt vielleicht etwas weg von der City-Maut. Was haben Sie denn noch für Ideen, Vorschläge, was innovative Mobilität angeht, um den Bussektor, den ÖPNV vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu machen, zu stärken?
Also die City-Maut ist natürlich nochmal zurück, die stärkt natürlich den Bus im Verkehr. Natürlich sozusagen muss man ansonsten, wir reden ja nicht nur über den Bus im städtischen Bereich, sondern auch den Fernlinien-Busverkehr, den Reisebusverkehr. Da sollte man tatsächlich zusehen, dass man Wettbewerbsverzerrung reduziert. Also ich bin ganz glücklich, muss ich sagen, dass die Debatte, die immer wieder auftaucht, brauchen wir eine Maut für die Busse? Momentan zumindest abgeebbt ist wieder, weil das wäre natürlich wirklich paradox, wenn man sagt, einen der effizientesten, klimaeffizientesten Verkehrsträger, den machen wir jetzt teurer. Also das scheint mir relativ unsinnig zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass, wenn man sich mal anguckt im Quervergleich, Busfahren hat einen höheren Mehrwertsteuersatz als Bahnfahren, obwohl von der Klimawirkung das eigentlich fast identisch ist, dann kann man nicht verstehen. Und so gibt's der Luftverkehr sogar noch, hat keine Kerosinsteuer und so weiter. Wenn man sich das alles mal anguckt, muss man sagen, eigentlich haben wir im Verkehrssektor ein ziemliches Schlamassel. Ja, das ist ein ziemliches Durcheinander mittlerweile, wer wie besteuert, bevorzugt wird. Zum Teil haben wir auch die Kommunen, die dann lieber nur noch Direktvergaben machen an ihre eigenen Unternehmen, und irgendwie ein Problem mit den privaten Busgesellschaften haben. Ich glaube, das wäre eigentlich fürs Bundeskartellamt eine ganz gute Idee, sich den Sektor mal genauer vorzuknüpfen. Das wissen vielleicht nicht alle, die so im Kartellrecht dauernd zu Hause sind, aber das Bundeskartellamt hat mittlerweile ganz gute Instrumente, um sich bestimmte Sektoren systematisch mal anzusehen. Das nennt man Sektoruntersuchung. Und dann auch bestimmte Maßnahmen zu erlassen. Gut, die können jetzt nicht die Mehrwertsteuersätze senken, das müsste der Bundestag machen. Ja, aber wenn man sagt, da gibt es bestimmte systematische Verzerrungen, zum Beispiel bei der Auftragsvergabe oder so, dass das Bundeskartellamt sowas abstellen könnte. Also von daher bin ich ein Freund davon oder würde es gut dem Kartellamt vielleicht mal empfehlen, sozusagen da mal einen Blick drauf zu werfen, ob das nicht ein Sektor ist, den man sich mal genauer ansehen sollte. Und da systematisch die Wettbewerbsverzerrung zu erfassen, aber dann auch entweder die selbst abzustellen oder Vorschläge für die Politik zu entwickeln, wie die abgestellt werden können.
Das heißt, was muss ich tun? Einen Brief verfassen, einen öffentlichen ans Bundeskartellamt oder wie kriegen wir da mehr Schwung rein?
Man kriegt da Schwung rein, indem man natürlich als Branche mit dem Kartellamt redet und immer wieder sozusagen die darauf hinweist. Sicherlich spielt auch eine gewisse Rolle, wenn das politisch an Fahrt aufnimmt, dass etwa sozusagen auch Politiker sagen, dass die, wie gesagt, die können dem Bundeskartellamt keine Befehle erteilen, aber wenn natürlich die sagen, wir haben da wirklich Sorge, dass da der Wettbewerb nicht funktioniert in dem Bereich, ja, kann da nicht jemand das sich mal näher ansehen, ja, dass das Kartellamt ja nicht widerspenstig in dem Sinne ist und sagt, dann machen wir das nicht, wenn da Bedarf ist. Also von daher denke ich, wenn etwa im Verkehrsausschuss des Bundestages das immer wieder thematisiert wird, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann das Kartellamt sagt, okay, dann sehen wir da jetzt mal rein.
Sehr spannend. Vielleicht können wir noch im nächsten Schritt die Rolle der Politik ein bisschen weiter beleuchten oder tiefer beleuchten. Wir haben es ja immer wieder mal angeschnitten und merken, ohne Politik, ohne politische Unterstützung geht es nicht. Und eine Maßnahme, hatten Sie ja gesagt, ist die Unterstützung oder Förderung von Modellprojekten. Aber welche Rolle spielt denn die Politik ganz konkret dabei, damit wir neue Mobilitätsideen wirklich wirtschaftlich profitabel umsetzen können?
Letztendlich kann die Politik, ist es die primäre Aufgabe, die Rahmenbedingungen richtig hinzubekommen. Ja, das sozusagen, man kann dann auch Modellprojekte fördern und so weiter, das macht auch Sinn. Aber letztendlich soll der Verkehr, müssen wir zusehen, dass letztendlich attraktive Angebote sich am Markt durchsetzen können und nicht verhindert werden. Und das liegt an vielfältigen Rahmenbedingungen, die Politik setzen kann. Da gehören diese ganzen Wettbewerbsverzerrungen, über die wir geredet haben. Aber natürlich gibt es auch Themen, die, sag ich mal, ein bisschen nicht nur für den Verkehrssektor relevant sind, sondern momentan die gesamte deutsche Volksgesellschaft arg beschäftigen, wenn wir etwa an den Fach- und Arbeitskräftemangel denken. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man ganz gut, es arbeiten so viele Leute in Deutschland wie noch nie zuvor. Das sind über 45 Millionen die Teilnehmer am Arbeitsmarkt. Aber die arbeiten im Durchschnitt immer weniger, sodass insgesamt in den letzten Jahren sogar die Anzahl der Stunden, die gearbeitet wird, abnimmt. Die Anzahl der Menschen nimmt zu, die Anzahl der Stunden nimmt ab. Ja, das liegt daran, dass insbesondere bei drei Gruppen, sag ich mal so, die sich häufig nicht in Vollzeit am Arbeitsmarkt beteiligen, sondern nur in Teilzeit oder Minijobs und so weiter. Das sind weibliche Arbeitskräfte, ältere Arbeitskräfte und zugewanderte Arbeitskräfte. Und die Gründe sind unterschiedlich. Bei weiblichen Arbeitskräften ist natürlich Kinderbetreuung nach wie vor ein Riesenthema, Ehegattensplitting teilweise auch, steuerliche Anreize also. Da muss man drüber nachdenken, dass sicherlich das die Betreuung von Kindern ein Riesenthema.
Immer noch, leider.
Immer noch in unterschiedlich ausgeprägt, ja. Kann sagen, in Berlin ist das weniger ein Problem als in manchen Teilen Nordrhein-Westfalens, wo ich lebe. Aber selbst da ist es von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich, muss man sagen. Dann haben wir die älteren Arbeitnehmer, da geht es natürlich nicht darum, dass die sagen, ich kann nicht aus dem Haus, ja, sondern eher darum, dass die sagen, es ist steuerlich zu uninteressant, jetzt noch mehr zu arbeiten, obwohl ich es eigentlich könnte. Bei den Zugewanderten ist es so eine Mischung. Teilweise ist vielleicht das, sondern sagt, naja gut, der Anreiz ist nicht so stark ausgeprägt, weil ich auch so ganz gut klarkomme. Zum Teil ist es aber auch so, dass denen unheimlich bürokratische Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Ich kenne das selber aus dem Bekanntenkreis, es ist fast unvorstellbar, wie schwierig denen das gemacht wird zu arbeiten, muss man sagen. Also man scheint irgendwie mehr Angst davor zu haben, dass jemand illegal Arbeit aufnimmt, als einer, dass der dann einfach sagt, ich arbeite lieber nicht. Ja, und das ist heute wieder Sicht, wir sollten sagen, wenn jemand illegal arbeitet, so schlimm ist es nicht, wir haben Arbeitskräftemangel, dann lassen doch arbeiten, ja, um Gottes Willen.
Ja. Vielleicht nochmal zurück zur Politik zu kommen. Das wäre die Ausgangsfrage, welche Rolle die spielt, damit wir Mobilitätsideen wirtschaftlich umsetzen können. Und das ist einmal die Stärkung dieser drei Gruppen, aber was darüber hinaus?
Wir brauchen auch eine Entbürokratisierung.
Da wären wir wieder dabei.
Ja, das ist ganz klar. Man guckt sich so diese Indizes an, die die Europäische Kommission regelmäßig erstellt. Und im Bereich E-Government ist jedes Jahr dasselbe Trauerspiel. Deutschland ist irgendwo ganz hinten. Da behindert uns der Föderalismus in Teilen auch, muss man sagen. Jede Kommune entwickelt da ihre eigenen Lösungen in Teilen. Das behindert uns tatsächlich. Das ist nicht nur im Verkehrsbereich, das ist in vielen Bereichen mittlerweile so. Das ist auch, ich glaube, eines der Punkte, über die viele Unternehmer am meisten stöhnen. Das ist gar nicht so sehr, dass sie sagen, die Steuern sind so hoch, die Energiepreise, stimmt in Teilen auch, aber es ist, viele stöhnen mittlerweile, sagen, es ist alles so bürokratisch. Ja, und das hat natürlich auch bei den Unternehmen den negativen Effekt häufig, dass das Arbeitskräfte bindet, die eigentlich relativ unsinnige Dinge tun, ja, die eigentlich was Besseres machen könnten, was irgendwie mehr Wertschöpfung wäre für die Volkswirtschaft, also werthaltigere Dinge. Und das, ja, da sind wir nicht gut, muss man sagen.
Ja, und man hofft sich ja so ein bisschen durch die Digitalisierung, dass da irgendwie ein bisschen so ein Push kommt, ne?
Ja,
so
genau.
Mit der Entbürokratisierung, wenn wir alles ein bisschen digitaler haben, dann klappt vielleicht alles besser, aber
aber wir sind hinten dran, muss man sagen. Danke. Ja,
Sie haben es gesagt, ich habe es nicht gesagt, Sie haben es gesagt.
Ja, also das da wäre sicherlich viel mehr möglich, dass man sagt, ja. Wir haben da so eine Kultur der Risikominimierung entwickelt. Ja,
schade.
Ja, so, wenn sich's nicht bewegt, ist ganz gut, dann ist auch kein Risiko.
Mhm.
Ja, und das ist für die Wirtschaft natürlich tragisch.
Mhm. Herr Professor Haukapp, Sie sind ja natürlich kein Experte im Verkehrssektor jetzt selbst, aber vielleicht können Sie mal so ein bisschen Abriss geben, wie Sie denn vielleicht die aktuellen Rahmenbedingungen bewerten, gerade wenn wir über die Technologien wie Elektrobusse, autonomes Fahren im öffentlichen Verkehrssektor sprechen. Was braucht es vielleicht da noch? Was braucht der Sektor?
Ja, fand es ja ganz gut, dass das Verkehrsministerium als auch das Wirtschaftsministerium gesagt haben, wir wollen ein bisschen großzügig sein, was die ganzen sogenannten Reallabore angeht. Ja, die Unternehmen sollen erstmal alles Mögliche ausprobieren dürfen, und das scheint mir auch richtig zu sein. Wir haben aber im Verkehrssektor, muss man auch ehrlich sagen, eine sehr starke staatliche Unternehmensfraktionen, sag ich mal so, ob es die kommunalen ÖPNV-Betriebe sind, ist, und das sieht man, Staatsunternehmen sind häufig nicht die innovativsten, ja, sondern sind eher die so die Dinge gut und ordentlich, und das würden manche auch bezweifeln, dass das so ist bei jedem dieser genannten Unternehmen, ja, aber nicht unbedingt die innovativsten sind, und Wettbewerb hilft auch da, ist ein Innovationstreiber, das sieht man auf vielen Märkten. Und da müssen wir, da würde ich dann als Wettbewerbsökonom sagen, müssen wir auch den Wettbewerb tatsächlich pushen, aber auch großzügig sein, was das Experimentieren tatsächlich angeht. Und es geht nicht immer nur darum, aus meiner Sicht, dass man sagt, ich weiß, dass die Branche das gehört, dass wir sagen, wir brauchen da mehr Förderung. Ja, und ein Problem, was ich mit Geld nicht lösen kann, muss ich mit viel Geld lösen.
Mhm.
Das ist kein nachhaltiger Ansatz,
yeah.
Würde ich sagen, wenn man sagt, andere müssen das immer bezahlen.
Mhm.
Also muss ich irgendwann von selbst schon sich tragen, das Ganze. Und von daher würde ich sagen, das ist teilweise notwendig, ja, aber das kann nicht der alleinige Ansatz sein.
Wie kriegen wir denn jetzt ganz genau diesen Switch einmal hin von, wir haben Pilotprojekte und die laufen super, zu, das ganze Projekt trägt sich jetzt ja selbst? Weil ich finde, teilweise gibt es schon Pilotprojekte, auch gerade wenn wir über autonomes Fahren sprechen, irgendwie Shuttles, die in Regionen fahren.
Ja.
Wie kriegen wir sie jetzt finanziell so profitabel, dass sie halt keine Unterstützung mehr brauchen und sich das Ganze trägt und für die, die es nutzen, nicht so teuer ist, als dass sie sagen, nö, ist mir zu teuer, ich nehme mal einen PKW, weil das ist günstiger.
Ja, sind zwei Dinge. Natürlich müssen wir zusehen, dass diese Angebote sozusagen nicht irgendwie steuerlich oder sonst wie benachteiligt werden in irgendeiner Weise. Ja, man kann sagen, der Eigenverkehr hat immer einen Vorteil, weil auf den ich logischerweise keine Mehrwertsteuer in dem Sinne zahle und so weiter. Darüber kann man tatsächlich nachdenken. In Teilen wird es vielleicht auch das autonome Fahren da können Kommunen vielleicht auch eine Rolle spielen, ja, dass sie sagen, wir gehen da mal voran, ja, und zeigen, so ähnlich wie ich das mit der City-Maut argumentiert habe, und zeigen, wie es klappen kann. Das wäre ein Ansatz letztendlich. Aber ich sehe auch nicht die Patentlösung. Die Modelle sind viel zu unterschiedlich. Dinge wie der Fachkräftemangel tragen natürlich dazu bei, dass das Interesse an Rationalisierung, sag ich mal, von alleine deutlich zunimmt.
Ich finde, wir haben super, super viele spannende Aspekte diskutiert. Sie haben uns ganz tolle Einblicke gegeben, wie innovative Mobilität in Deutschland funktionieren kann. Vor allen Dingen, was wir brauchen, damit wir irgendwie noch ein bisschen mehr Schwung in den Laden bekommen und innovativer werden. Aber vielleicht mit Blick auf die Zukunft, wenn Sie definieren müssten, was denn Ihre Vision für die Zukunft der Mobilität in Deutschland ist, mit Blick auf den Bussektor vielleicht ganz speziell. Wie würde diese Vision aussehen?
Die Vision würde schon aussehen, dass wir wesentlich mehr Busverkehr haben als bisher. Und das müssen nicht nur die klassischen Linienbusse sein, das können auch Dinge sein, die eher so Sammeltaxi-Charakter haben, wo man nicht mehr genau weiß, ist es jetzt Bus oder irgend sowas dazwischen, so wie man das aus vielen südamerikanischen Ländern kennt etwa. Also dass wir ein vielfältiges Angebot haben, was sozusagen die Präferenzen der Menschen gut abdeckt, was verlässlich ist und dazu führt, dass tatsächlich wir weniger Autoverkehr haben, weil das wird das A und O sein. Mhm. Und ich wünsche mir da tatsächlich ein buntes Angebot, weil die Präferenzen der Menschen sind sehr verschieden.
Das heißt bunt inwiefern?
Also, bunt, das ist tatsächlich maßgeschneidert für die Mobilitätsbedürfnisse sind unterschiedlich der Menschen. Und ja, manche fahren lieber sozusagen wohnen weiter außerhalb, die brauchen eine andere Anbindung als Leute, die in der Innenstadt wohnen, etc. Also wir müssen sozusagen nicht so ein Standardangebot von der Stange haben, sondern auch noch mehr. Viele Dinge gibt es auch schon, aber das noch weiter ausbauen tatsächlich von unterschiedlichen Angeboten, die eben die Leute dazu ermuntern, diese auch zu nutzen, die bezahlbar sind und verlässlich und gut.
Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich hoffe, dass wir nicht mehr ganz so lange warten müssen, um diese Vision zu sehen. Und ich meine, wir sehen ja ganz tolle Projekte schon in Deutschland umgesetzt und hoffen einfach, dass da noch mehr Geschwindigkeit und vielleicht auch politische Unterstützung noch mit hinzukommt. Herr Professor Haukapp, Sie haben das letzte Wort. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörenden mitgeben möchten?
Vielleicht will ich nochmal einen Punkt aufwerfen, diese Idee, dass wir klimafreundlicher werden, auch in den Antrieben in vielen Bereichen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Ideen, weil letztendlich wissen wir ja, dass wir den Klimaschutz in Deutschland nicht alleine bewerkstelligen können. Und von daher ist unsere Aufgabe sein, exportfähige Technologien zu entwickeln, die klimafreundlich sind, die dann auch in den Ländern genutzt werden, die vielleicht nicht die Ingenieure, das Humankapital, die Rahmenbedingungen haben, solche Technologien selbst entwickeln zu können. Und von daher sollten wir bei diesen Themen nicht immer nur allein auf uns gucken, sondern auch immer fragen, ist das jetzt eine interessante Technologie, die auch exportfähig sein wird irgendwann? Weil das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern das wird dann auch dem Klimaschutz wirklich dienen.
Das klingt sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Haukapp, für Ihre Einblicke, für Ihre Insights. Ich habe sehr von denen profitiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und bis ganz bald zu einer nächsten Folge Bus to Talk.
Ja, schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 5. Staffel von Bus to Talk. Stay tuned. Wir laden euch ein, auf unserer Website www.bus2bus.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um den Podcast, aber auch jede Menge News und Blogs, die euch interessieren könnten. Infos auch auf unserer Shownote. Wir freuen uns über eure Abos und bis bald. Unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.